Bereichen. Es wird eine Tür automatisch geöffnet. Wir müssen in eine Schleuse hinein.
In den Tiefen der Berliner Staatsbibliothek, zweites Untergeschoss. Nachdem wir eine atombombensichere Stahltür hinter uns gelassen haben, stehen wir vor dem Tresor der Kartenabteilung.
Mit meinem Zugangscode.
Herr über diese Schatzkammer ist der Geograf und Bibliothekar Wolfgang Krohm. Konstante 18 Grad Celsius und 50% Luftfeuchtigkeit sind die idealen Raumbedingungen für Papier.
Ja, in diesem Magazin haben wir 1,2 Millionen Karten, 155.000 Ansichten und noch ein bisschen anderes dazu.
Zum Beispiel gut 30.000 Atlanten und 500 Globen oder...
Die längste Karte der Welt, die die chinesische Küste zeigt, die ist etwa 9 Meter lang und 30 Zentimeter hoch. Und zwar war das eine Karte der Küstenverteidigung.
Die können wir zu zweit kaum ausrollen.
Die Anlage muss jetzt mal Platz schaffen.
Wolfgang Krohm will mir stattdessen das Herzstück der Kartensammlung zeigen.
Jetzt ziehe ich mal eine Schublade auf. Sie sehen hier Kartenmappen drin. Da steht drauf preußische Uraufnahme. Und da sehe ich jetzt hier diese wunderschönen Kartenblätter.
Alle handgezeichnet.
Preußen aus dem frühen 19. Jahrhundert als geschlossener Bestand flächendeckend in etwa 3500 Kartenblättern präsent zu haben, ohne Lücken. Das ist ein unbeschreiblicher Schatz, den wir da haben, den wir auch sehr hüten.
Vor uns liegt ein Blatt der Insel Hiddensee mit sämtlichen topografischen Angaben wie Höhenlinien und Tiefenlotungen.
Wenn man in Preußen Offizier werden wollte, musste man auch kartieren können.
Wozu auch das Erkunden von Feindesland gehörte.
Wir haben auch in unserem Bestand Karten, die ich so interpretiere, dass sie von Spionen hergestellt wurden.
Karten waren der Schlüssel für alle Eroberungen, ob nun Feindesland oder neue Welten und Kolonien.
Gerade in Preußen wurde sehr, sehr viel kartiert. Allerdings wurde von den Karten nichts zum Druck befördert.
Denn Karten waren reines Herrschaftswissen und wurden entsprechend geschützt und sicher verwahrt.
Der Soldatenkönig fing schon damit an, er hatte sich eine eigene Plankammer aufgebaut.
Also der Kartenraum.
Die sein Sohn Friedrich II. Dann fortgeführt hat. Sie lag im Potsdamer Stadtschloss hinterm Schlafzimmer. Und es war nur einem kleinen Personenkreis überhaupt die Berechtigung erteilt worden, diese Karten zu nutzen.
In Filmen und Agentenromanen geht es zwar oft um gefälschte Karten, um Feinde so in die Irre zu führen, aber in Wirklichkeit spielten Fälschungen kaum eine Rolle, weil der Aufwand in den Zeiten handgezeichneter Karten schlicht zu groß gewesen wäre. Wie einfach heute dagegen. Auf unserem Computerschirm zoomen wir uns die Welt heran als Satellitenaufnahme. Und wenn es uns praktischer erscheint, schalten wir einfach auf Kartenansicht um.
Google trickst rum, nimmt auch altes, kostenfreies Material und stellt es dann online.
Aber bei den Satellitenbildern ist man doch auf der sicheren Seite, oder?
Ich kann Ihnen Karten zeigen. Da sind dann Seen verschwunden, da sind dann Wälder rausgemacht worden. Möglicherweise beim tiefen Sonnenstand das Bild aufgenommen worden. Und beim Pixelabgleich ist dann eben der beschattete Wald auf den See gegangen. Und man hat dann einfach die Pixel weiter ausgeglichen und schon war der See verschwunden.
Man muss eben Karten auch lesen können.
Leider haben wir das Problem, dass Kartenlesen im Schulunterricht nicht mehr stattfindet.
So, und das ist... Au, der geht sogar ganz locker.
Ob aus Holz oder modern aus Aluminium, Kartenständer klemmen grundsätzlich. Ortswechsel, das Geografische Institut der Berliner Humboldt-Universität.
Nach unten krabbeln. Die Karte ist natürlich länger als dieses Teil.
Professor Hans-Dietrich Schulz, emeritiert, war während seiner Lehrtätigkeit für die Ausbildung künftiger Erdkundelehrer zuständig.
Früher war es völlig klar, wenn man die zweite Staatsexamensprüfung machte in Erdkunde und dann keine Karte hing und der Vorsitzende war zufällig der Oberschulrat, dann hat er gesagt, keine Stunde ohne Karte in der Geografie, das ist in der Berliner Schule. Ja, also,
Geschichte wird mit Karten gemacht und diese beginnt in den Klassenzimmern. Hans-Dietrich Schulz hat eine Karte von 1925 aufgehängt.
Also wir sehen permanent, dass so eine auf den ersten Blick vielleicht harmlose Karte, da steckt haufenweise Politik drin. Aber wenn man die Karte so sieht, sieht man nur Schraffuren, Flächen, hier die Wabenmuster und ohne den Text dazu kann man mit der Karte eigentlich wenig anfangen.
Wo andere Karten Bodenschätze oder die Bodenbeschaffenheit anzeigen, Fels, Sand oder fruchtbaren Lössboden wie in der Magdeburger Börde, da zeigt die Europakarte von Albrecht Penck einem ansonsten renommierten Eiszeitforscher, die Verbreitung des sogenannten deutschen Volks- und Kulturbodens in Europa, der im Osten bis an den Ural reicht und in seinen versprengten Resten sogar bis Armenien. Scheinbar objektive Kartografie wird so zur Ideologie und zum wirksamen Propagandamittel.
Diese Art von Kartografie wird zu einer fatalen Bombe.
Suggestive Karten nannte der Geograf und Begründer der deutschen Geopolitik Karl Haushofer diese Art von Karten. Suggestiv wirken sie, weil sie eine Aussage hervorheben und durch scheinbar objektive geografische Tatsachen unterfüttern. Jede Nachrichtensendung beginnt mit einer Weltkarte. Und je unübersichtlicher die Welt wird, desto beliebter werden zur Erklärung Karten. Es braucht nur noch die richtigen Farben, einige Pfeile oder andere grafischen Elemente und schon verstehen wir einen Konflikt, die ganze Weltlage mit einem einzigen Blick.
Das Weltbild findet eigentlich in Ihrem Kopf statt und nicht auf der Karte.
Und da kriegen wir das Bild auch nicht mehr raus. Europa in der Mitte, links Amerika, rechts Asien und Afrika unter uns. Scheinbar ganz objektiv und ohne ideologische weiße Flecken oder Fälschungen. Und trotzdem, die wirkliche Welt ist ganz anders.